Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Ich bin heute ein bisschen nervös tatsächlich, denn ich darf Yu Zhang interviewen. Sie ist Unternehmerin und Kulturförderin. Sie gilt als China-Expertin und ist Vortragsrednerin auf Foren und Gipfel, unter anderem am Ludwig-Erhard-Gipfel oder der Münchner Wirtschaftskonferenz. Yu Zhang wurde in Südchina geboren und ist dort aufgewachsen. Ihr Großvater war Industrieller und Kunstsammler und sie selbst kam 1992 als Studentin nach Deutschland. Nachdem sie das Studium abgeschlossen hatte, wurde sie Unternehmerin und seit 15 Jahren fördert sie den kulturellen und Kunstaustausch zwischen China und Deutschland. Ein großes Anliegen von Yu ist außerdem die Integration von jungen in Deutschland lebenden Chinesen. Außerdem ist sie seit 2022 die Gastgeberin des Female Impact Summit in Berlin. Liebe Yu, ich freue mich unglaublich, dass du heute in der Quotenfrau bist. Schön, dass wir heute sprechen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Ursula.
Ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Die Quote. Was hast du für ein Gefühl? Brauchen wir sie nicht? Hilft sie uns?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sehr oft diskutiert und gestellt wird. Ich habe da immer gemischtes Gefühl. Auf einer Seite denke ich, wir haben vieles in der Vergangenheit erreicht. Also egal wo, ja, in welchem Land, wie auch immer, in China, in Deutschland und so weiter. Und wir haben sehr viele gestandene Frauen in der Wirtschaft, in der Politik, die auch sichtbar sind. Die sind auch gute Role Models. Viele davon sind der Meinung, dass wir die Quoten nie mehr brauchen, weil doch in den Unternehmen so weit sind, dass Quoten oder dass Frauen zu unserem Alltag gehört. Auf der anderen Seite höre ich natürlich Beispiele in bestimmten Bereichen, wo es sehr, sehr, sehr männerdominante Berufe und da haben die Frauen in Führungspositionen noch sehr schwer, beziehungsweise die Frauen haben sehr schwere Aufstiegsmöglichkeiten. Und da müssen wir, da wiederum hilft eine Quote wieder. Daher ist es immer so ein bisschen bei mir ein sehr gemischtes Gefühl. Ich würde sagen, als pragmatische Chinesin, ich würde sagen, wir brauchen die Quote, wo wir es tatsächlich auch Nötigkeit sehen und womit wir was erreichen können. Ansonsten, Quote macht nur Sinn, wenn das tatsächlich auch umgesetzt wird in Unternehmen, in der Wirtschaft und so weiter etc. Und als ich dann meinen ersten Female Impact Summit im Februar dieses Jahres organisiert hatte und dann unbedingt eine CEO aus DAX-Unternehmen, eine weibliche CEO aus DAX-Unternehmen haben wollte, das war sehr rar, was ich gefunden habe. Also das heißt also, es gibt natürlich also vermehrend CFOs, CHROs, aber irgendwann mal würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn es da mehr die weibliche CEOs geben würde in Großunternehmen oder in essentielle mittelständische Unternehmen. Und es gibt eine Statistik, was ich aus China gelesen habe, 70% dortige Mittelständler, das heißt kleinere Mittelständler, also mit einer Mitarbeiteranzahl von 50 bis 500, die haben tatsächlich 70% Führungskräfte, die weiblich sind. Ja, in der Geschäftsführung oder in dem Vorstand. Also das ist sehr interessant und sowas. Die vergleichende Zeit in Deutschland hätte ich sehr gerne. Oder in Österreich.
Ja. Das heißt, du merkst auch tatsächlich, dass in China viel mehr Frauen in Führungsrollen sind.
Also in China ist es so, dass wir, wenn wir in Europa oder in Deutschland etwa 30%, 32% haben, also für Führungspositionen, die an Frauen vergeben worden sind, dann ist es in China nicht viel besser. 35% haben wir dort, ja, in sehr hochgestellten Stellen. Aber eins unterscheidet, dort ist der Wille von Frauen nach dem Erfolg, nach Karriere, viel, viel stärker ausgeprägt in der Gesellschaft als hier in Deutschland. Ja. Und dazu sollte eigentlich mal eine Vergleichsstudie gemacht werden, damit wir verstehen, was sind denn die Antriebsmotive dahinter? Weswegen ist es so? Hat das mit sozialer Infrastruktur zu tun, mit der Erziehung zu tun, mit Werten, Haltung etc.? Das ist meine Beobachtung auch. Also in meinem eigenen Unternehmen ist es so, dass ich, wenn ich meine Mitarbeiterin in China mit Mitarbeiterinnen in Deutschland vergleiche, dann ist es sehr, gerade auch in der Pandemie, aber auch vor der Pandemie schon, dass die jungen Mitarbeiterinnen aus China viel mehr nach Erfolgserlebnissen sinnen. Die fragen nach mehr Möglichkeiten, aktive nach mehr Möglichkeiten, wo sie involviert sein können, wo sie aufsteigen können. Ja, hier ist es in Deutschland vor der Pandemie schon anders, aber jetzt durch die Pandemie noch stärker ausgeprägt, dass man eher die Fragen gestellt bekommt, wie kann ich meinen Job so gestalten, dass meine Lebensqualität erhöht wird. So, jetzt, ich möchte überhaupt gar nicht vergleichen und bewerten und sagen, was ist schlecht, was ist besser, sondern das ist ein sichtbarer Unterschied da. Ich glaube, also wenn wir die Sehnsucht nach sichtbarer Erfolg ist in China, sei es jetzt finanzieller Art, sei es jetzt mit sozialer Status verbunden, sei es jetzt mit Gestaltungsmöglichkeit im Unternehmen, ja, verbunden, unterschiedlichen Formate von Erfolg wird dort sehr gewünscht bei Frauen, gerade bei jungen Frauen.
Wie ist es denn bei dir gewesen? Du bist 1992 nach Berlin gekommen. Wie war dein Erfolgshunger? Hattest du schon immer den Plan, Unternehmerin zu werden?
Also ich muss sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, wo beide Großväter schon Unternehmer waren. Und aber durch die Kulturrevolution wurde ja die Elterngeneration gebrochen. Ja, das sieht man heute noch. Und erst mit unserer Generation, also meine Generation, wir sind eine ganz große Familie, Cousine, Cousin. Ich habe etwa 20 Cousine und Cousins, die aber weltweit verteilt sind, weil tatsächlich bei uns ist diese Unternehmergeist, also Tavo-Großväter waren auch schon sehr umtriebig. Ich merke das an meiner Erziehung, dass zum Beispiel Bildung eine wahnsinnige große Rolle spielt, also durchgehend bei uns in der großen Familie. Dass wir öfters jetzt, als ich Kind war, hörte ich schon diese Erfolgsstory von meinen beiden Großvätern, was die alles geschaffen haben, ja, und so weiter. Das prägt eine. Wenn man als Kind schon so aufwächst, dann natürlich sendet man nach was, ja. Aber das war natürlich erst nicht bewusst, als ich erst nach Deutschland kam. Also alleine. Und dann gemerkt habe, auch wenn damals die Entscheidung nicht von mir war, sondern von meiner ganz starken Mutter getroffen wurde. Sie ist die Chefin zu Hause und sie hat gesagt, ja, beide Töchter, die müssen ins Ausland und zu Horizonte erweitern und wieder zurückkehren, wenn sie das Studium abgeschlossen haben. Aber natürlich hat sie dabei eins übersehen, dass in Deutschland damals zu meiner Zeit überhaupt gar keinen Bachelor gab. Man muss durchgehend dann studieren, länger studieren, Doppelzeit aufnehmen, um Magister oder Diplom abzuschließen. Und danach wollte ich nicht mehr so schnell nach China zurückkehren, weil ich nach so langes Investment auch mal den Marktwert testen wollte. So hatte ich damals meine Firma gegründet. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen mit Haltung zu tun hat. Also Unternehmertum, das kann man auch weitergeben. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass in den deutschen Grundschule vielleicht schon mal über Unternehmertum unterrichtet werden, so und so weiter. Auch nicht alle werden Unternehmer. Das ist doch selbstverständlich. Das hat auch mit eigenen Willen und Charakter zu tun haben. Aber trotzdem, dass sie mehr über Wirtschaft verstehen, diese Wirtschaftsverständnisse bringt sie auch in anderen Lebensbereichen weiter.
Wie ist es dann zu dieser Unternehmensgründung gekommen? Und erzähl uns doch ein bisschen etwas über dein Unternehmen.
Also bei mir ist es so, öfters fragen Menschen mich, was ich mache. Es ist gar nicht so leicht, in eine Schublade stecken. Das ist dahin begründet, dass ich eine Generalistin bin. Das heißt also, vom Studium schon, da hatte ich Journalismus als Schwerpunkt. Ja, unterschiedlichen Bereichen und Komplexität zu reduzieren auf die Essenz. Und später, dann habe ich, meine erste Firma war eine Unternehmensberatung, eine Strategieberatung. Ich wurde damals so an Berge, den Rang abdrängen. Und auch sehr gut aufgebaut und dann wieder verkauft. Also das war tolle knapp 10 Jahre. Ja, auch da ist eine Vielfältigkeit in Fachbereichen auch gegeben. Das heißt, da auch hilft auch dieses strategische Denken sehr. Und die letzten 10, 15 Jahren, das ist eher dann der Schwerpunkt bei meine neue Firma, Beteiligungen und Investment. Und da ist auch wieder Vielfältigkeit gegeben. Das ist durchgehend gegeben, ja, vom Studium bis jetzt. Auch wenn das auf dem ersten Blick an Journalismus mit Strategie, mit Investment nichts zu tun hat. Ja, aber das ist eigentlich sehr, sehr gut begründet. Ich genieße natürlich den geschäftlichen Erfolg und den Unternehmerturm. Auf der anderen Seite, ich bin auch froh, wenn man das professionelle Management hat und dann kann man ja auch anderen Dingen widmen. Ein entscheidender Teil meiner Zeit investiere ich tatsächlich in meine Ehrenämter, unter anderem in diese Kulturförderung oder Kunstförderung oder Integration, weil das oder Frauenthema. Wie können wir die jüngere Generation heranziehen? Wie können wir noch mehr Synergie schaffen unter den gestandenen Frauen? Ja, so wurde auch dann, so hatte ich auch Female Impact Summit eben auch ins Leben gerufen. Also man müsste tatsächlich, also das würde ich auch allen raten, nicht nur das machen, was gegeben ist, sondern auch ein bisschen links und rechts gucken und sich für andere Themen, wofür man leidenschaftlich vielleicht brennt, auch engagieren, gesellschaftlich engagieren. Das ist super wichtig. Und ich glaube, diesen ganzen Bereichen, die auch wieder auf ersten Blick nicht so miteinander zu tun haben, die verflügen sich ja total. Ich lasse mich total gerne von Künstler und Künstlerinnen inspirieren. Und da komme ich auf ganz kreative Lösungen, die ich sonst mit meinem Team aus der Wirtschaft überhaupt gar nicht kommen würde. Ja? Also dieses Design Thinking, das ist tatsächlich was ich jedem raten würde, auch wenn ich so eine Seminare nie besuchen würde, aber ich gehe direkt in die Praxis sozusagen, zwischen meinen Geschäftsterminen. Zum Beispiel, wenn ich vor Ort in Peking bin, dann wissen sie ganz genau, wie sie meinen Terminkalender gestalten sollten. Zwischendurch, wenn es Pause ist, dann immer Ateliers, Kunstateliers oder Museum oder Kuratorengespräche. Zwischendurch gibt es immer sowas, ja. Also das würde ich zu jedem sagen, zu jedem auch wirklich raten. Nicht nur das machen, was man so macht, das sollte man auch gut machen. Ich bin ja auch eine bekannte Perfektionistin. Auf der anderen Seite, man sollte tatsächlich auch mal gucken, okay, was gibt es denn draußen noch, wofür wir uns einsetzen können? Und dann entsteht nämlich auch eine ganz anderes Netzwerk, die vielfältig ist. Ja, das bereichert einen auch.
Über die Vielfalt und über das, was du außerhalb deines Unternehmens noch machst, möchte ich später nochmal zurückkommen drauf. Was mich jetzt brennend interessieren würde, wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt und sagt, ich habe Karriereambitionen, ich möchte Karriere machen, hast du für solche Frauen 3 Tipps, die du aus deiner Praxis eben rausgeben kannst?
Tatsächlich passiert es auch ab und zu mal. Ja, passiert es ab und zu mal. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass junge Menschen aus sich trauen, zu mir zu kommen. Zuletzt hatte ich sogar mit einer jungen Frau telefoniert und die hat was ganz Tolles aufgebaut im Bereich E-Sport. Und auch eine, also davor wieder eine, auch unter 30, die eine wahnsinnige, tolle Digitalisierungsexpertin ist, ja, vielleicht noch, also sie schafft noch mehr. Und wir haben zu unterschiedlichen Themen immer ausgetauscht. Und ich denke, das ist erstens ganz wichtig, dass es ein Austausch immer auf Augenhöhe ist. Wenn junge Menschen zu mir sagen, wir hätten gerne Tipps und Rat und Und die danken sich so sehr, wenn, und dann bedanke ich mich auch, weil das gibt mir auch sehr viel neue Inputs. Diese Augenhöhe ist für beide Seiten wichtig. Nicht jetzt, dass die gestandenen Frauen auf herabgucken, auf die Jüngeren, die noch nicht geschafft haben. Wir waren alle mal jung und unerfahren. Und zweitens, ich höre natürlich immer zu, was für jeweilige Situation ist. Man kann nicht generell Tipps geben. Also das wäre vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Ich würde sagen, ja, entwickeln Sie mal den Willen für den Erfolg. Was bringt das dann auch? Ja. Also ich glaube, dieser Austausch heißt es, Fragen stellen, zuhören und dann gebe ich meinen Rat, die sehr individuell sind und diese Zeit nehme ich mir auch. Da haben die jungen Frauen auch was davon. Ich glaube, das mache ich tatsächlich also sehr häufig, also ein, zwei Mal im Monat. Das tue ich auch sehr gern, muss ich sagen.
Und würdest du, wenn du jetzt sagst, du kannst keinen generellen Tipp geben, würdest du dann sagen, muss man sich vielleicht vorbereiten auf die Karriere oder soll man es auf sich zukommen lassen? Wo ist da so deine Einschätzung?
Wenn es darum geht, meine Tipps, dann kann ich nur sagen, erstmal diese Augenhöhe, keine Hemmung, auf die erfolgreichen Frauen zuzugehen. Die, die wirklich erfolgreich sind, die werden auch eine Tür offen halten. Ja, für die Jüngeren. So. Das zweite ist, tatsächlich diesen Willen, ein bisschen mehr wollen, ein bisschen mehr trauen, auch um eine Führungsposition anzugehen. Ja, nicht zu bescheiden sein. Wir Frauen sind manchmal zu bescheiden. So. Drittens, sich so früh möglich anzufangen mit dem Networking. Also Netzwerke ist es hier oder Networking ist es immer so in Deutschland so ein bisschen negativ getouched. Ja, Networking, man kann nicht mehr hören. Ja, aber Networking, Vitamin B, Networking, fette Wirtschaft. Nein, Networking ist was Neutrales, ist was Wunderbares. Die Frage ist nur, was macht man damit? Ja, das ist die Frage. Und ich bin ja in China aufgewachsen und dort ist Networking wirklich das, was im Alltag sogar eine Rolle spielt. Ja, natürlich ist die Grenze zwischen dem beruflichen und privaten ist in westlichen Gesellschaften. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, das ist ein bisschen, man versucht es ja zu trennen. Und in China ist es total verschmolzen. Wenn ich dann ein Beziehungsnetzwerke meine Netzwerke in China mal aufzeichnen würde, das ist viel, viel, viel undurchsichtiger, wie so eine, in so eine vorgenässte Durcheinander, ja. Aber natürlich haben wir unsere Systeme dahinter. Nur weil wir ja beide Bereiche vielleicht mehr, ja, verschmerzen miteinander, verzanken miteinander. Und hier in Deutschland ist es so, man versucht doch, das Private ist Private, das Berufliche ist Berufliche. Ja, also da würde ich auch noch sagen, da und dort sollte man ein bisschen eine Berechnung. Es ist auch zum Beispiel eine Beobachtung von mir, dass die Menschen, die studieren, also A studieren, dann bleiben sie auch in dem Bereich A, um Beruf einzugehen. In Deutschland, in China ist es anders. Man kann A studieren, aber im Bereich B kann jeder machen. So, auch diese Möglichkeit muss natürlich die Gesellschaft auch mitgehen, ja, und die Wirtschaft muss mitgehen, die strukturelle Infrastruktur, die müssen mitgehen, dieses Mindset muss da sein. Dass man sagt, ja, wir erlauben auch mal Quereinsteige. Ja, zum Beispiel. Diese Quereinsteigenatur, beziehungsweise Design Thinking, das ist nichts weiter als nur zu mixen. Also, dass man ein bisschen flexibler und mobiler ist, im Mindset. Also, ich glaube, und pragmatischer auch. Also, das, wenn ich jetzt sagen würde, wovon ich profitiere, von meinem Chinesen-Dasein, das ist das, was ich von der Kindheit schon mitbekommen habe. Und das hilft tatsächlich auch, dieses flexibles Denken und Handeln und nicht zu so viel Korsette für sich selber und für das Tun anzulegen. Das
Vielen
würde ich auch
Dank.
an die jungen Menschen weitergeben.
Vielen Dank. Liebe Ju, wir haben ja schon gesprochen, dass du viel auch außerhalb deines Unternehmens du förderst, also sehr viel ehrenamtlich auch machst. Woher kommt denn hier dein Brennen, dein Verlangen, die Welt besser zu machen?
Ich glaube, zwei Gründe. Aber ich komme tatsächlich aus einer Familie, die sehr sozial angelegt war. Also ob das meine beiden Großväter, die haben schon immer geholfen. Die waren relativ wohlhabend und haben da auch der armen Familie immer geholfen. Wir haben zu Hause ständig Gäste gehabt. Also als ich klein war, das war nach der Kulturrevolution, die Familien gingen auch nicht so gut. Nicht mehr so gut. Ja, es wurde auch enteignet und so weiter. Später, ja, das ist eine lange Geschichte. Aber wir hatten immer Gäste gehabt, die bei uns mitessen durften. Also so bin ich aufgewachsen. In einer großen Familie, wo viele auswärtige Gäste bei uns waren, aus unterschiedlichen Situationen. Und meine beiden Großmütter und Großväter, die haben immer alle aufgenommen. Das ist das eine, das prägt auch. Und auch, wenn ich an meine Eltern denke, meine Mutter hatte auch immer Kinder aus sozial schwachen Familien schon immer geholfen. Ja. Und sie ist Anwältin geworden, weil sie für die Wiederherstellung der Familienreputation und gegen die Enteignung eingesetzt hatte. Aber sie hat in meiner Erinnerung so viele vertreten, die nicht Honorar zahlen konnte. Also das ist angeregt, einmal Familie, also schon so geprägt. Und das andere ist tatsächlich aus Verpflichtung heraus von hier lebenden Chinesen. Wenn man sehr lang, mittlerweile für mich 31 Jahre in Europa, und natürlich gibt es Phasen oder gab es Phasen, wo ich mich fragte, ja, bist du eine Chinesin, bist du eine Deutsche, also wie tickst du, ja, wie ist die Denkstruktur? Und schließlich denke ich, ja, beides in mir, ja. Also deswegen ist das Bedürfnis auch sehr groß, dass die beiden Länder miteinander näher zusammenkommen, als jetzt irgendwie Lücken kehren würden. Ja, und deswegen, dadurch, dass Deutschland und China zwar Gemeinsamkeiten auch haben, aber die haben einfach strukturelle Unterschiede. Und wenn die Politik sensibel wird, dann denke ich, oh, zivilgesellschaftliche und kulturelle Austausche umso wichtiger. Und daher denke ich, als Deutsch-Chinesen habe ich dieses Herz und Verpflichtung in mir, auch was zu tun. Daher ist die Integration auch so wichtig und der kulturelle Austausch auch so wichtig durch Kunst und so. Wir haben so vieles gemacht. Also wenn ich jetzt über Kunst rede, dann ist es, da kann ich ja gar nicht mehr stoppen, weil ich ja selber auch leidenschaftliche Kunstliebhaber bin. Aber man kann zusehen, dass durch die Kultur tatsächlich Verständnisse geschaffen werden für beide Länder. Und ich engagiere mich auch nicht nur für chinesische Kunst oder chinesische Kultur in Deutschland, sondern das ist nie eine Einbahnstraße. Tatsächlich ist mir auch ein großes Anliegen, dass ich Deutschland von ihrer feinsten kulturellen Seite auch in China zeige, wenn gewünscht wird. Das heißt, Anfang dieses Jahres haben wir die neuen Leipziger Schule als Gattung in einem chinesischen Museum als fast die einzige in der Pandemiezeit in den Jahren, ja, in Peking gezeigt haben. Und ich glaube, das ist super wichtig. Das ist ein Teil von mir geworden. Ich möchte gerne da agieren und tun und beitragen.
Wie förderst du die Integration? Weil das ist natürlich ein großes Thema, auch in Unternehmen. Diversität wird immer wichtiger. Was hast du hier für Anhaltspunkte, um wirklich eine Kultur zu schaffen, wo Menschen miteinander gut umgehen können?
Also vielleicht jetzt ein kleines Beispiel nur. Das ist ja fast Tradition geworden. Jedes Jahr zum Internationalen Kinder- und Jugendtag drumherum, ja, das muss ja nicht immer am 1. Juni sein. Übrigens in China ist es der 1. Juni, hier ist es im September, glaube ich. Ne? Mhm. Und da versuche ich immer, dass die Kinder, Jugendlichen aus der chinesischen Schule hier in Berlin, also Huade-Schule, wir haben dort 600 Kinder und Jugendlichen chinesische Abstammung, also zwischen 6 und 18 Jahren. Ja. Und mit den Kindern und Lehrkräften und so weiter und Eltern teilweise auch, dann besuchen wir das Abgeordnetenhaus und da kommt auch der Präsident, also jetzt ist seine Präsidentin, da freue ich mich total auf den Termin. Und die letzten Jahre war immer Präsident. Und die hat uns auch dann Samstag wirklich, also ist er extra dann immer ins Abgeordnetenhaus gekommen und hat uns dann im Berliner Parlament empfangen. Sodass die Kinder immer Fragen stellen können. Was passiert denn gerade, ja, in der Bildungspolitik, Integrationspolitik? ja, und so weiter, damals in der Flüchtlingskrise auch und so weiter. Also hautnah austauschen, das ist zum Beispiel ein kleines Format, was ich immer fördere. Auch ein Beispiel im letzten Jahr, das war dann, also wir haben Pandemie, wir haben schwere Krisen seit 3 Jahren. Und im letzten Jahr ist das 50-jähriges Jubiläum, diplomatische Beziehungsaufnahme zwischen China und Deutschland. So, alle waren beschäftigt und die staatlichen Bereichen, alle sind überfordert mit Pandemie und so weiter. Und ich dachte mir, Mensch, wir müssen was tun. Einmal ein Zeichen aussenden, vielleicht positive Energie auch zu geben. Und da haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, in Kooperation mit Steinway und Konzertreihe organisiert, einmal in der Berliner Philharmonie und dann in Peking nochmal im Nationalkunstmuseum Chinas. Und zwar unter einem ganz tollen Motto, Love Storm, gegen Shitstorm natürlich. Und das ist, diese Skulptur hat ja 4 Meter breit, ist riesig und 1,2 Tonnen, haben wir im Auftrag gegeben an eine Berliner Künstlerin, Mia Flottine Weiß. Und diese Skulptur ist wirklich auch zwischen Berlin und Peking gereist. Ja, ist wieder zurück natürlich. Und das ist ganz schön, auch so ein Zeichen zu setzen. Und viele Chinesen, die hier leben, auch sind involviert als Volontärs und so weiter. Ja. Auch vor Ort haben viele Deutschen, die in Peking leben, auch geholfen. Das heißt also, wir involvieren Menschen sehr gerne, weil wir eben in dem jeweiligen Land auch leben. Und das ist meine Devise auch für die Integration. Als ich 2015 die Festrede auf der Einbürgerungsfeier im Berliner Parlament gehalten habe. Und das ist natürlich erstmal eine Ehre. Und zweitens habe ich auch gesagt, das glaube ich auch immer noch, ein unauffälliges Mitleben ist für mich keine erfolgreiche Integration. Das versuche ich tatsächlich auch weiterzugeben. Interesse für die hiesige Geschehnisse in der Gesellschaft und versuchen, was dafür zu tun, beizutragen. Das ist super wichtig. Und das versuche ich wirklich an unsere jüngeren Generation, also hier lebende Chinesen, zweite, dritte Generation weiterzugeben, Kinder aus Mischehen, ja, weiterzugeben, so dass die von klein an schon so ein bisschen Ade, soziales Ade und so ein bisschen Interesse auch wecken, aus eigene Tellerrand hinaus, auch nochmal zu gucken, weil wir Chinesen sind ja sehr dafür bekannt, dass wir friedlich leben, Harmonie, süchtig sind, ja, 5 Zeichen, und anpassungsfähig. Und auf der anderen Seite, wir leben sehr leise hier, ja. Also ich habe mich immer gewundert, weswegen wir Chinesen in Deutschland nie zu dem Integrationsgipfel im Kanzleramt eingeladen worden sind. Nie, ja. Und hat 2 Gründe. Einmal ist es tatsächlich, wir sind eine ganz kleine ethnische Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele Chinesen in Österreich leben, aber in Deutschland sind so rund 150.000. Das ist nicht viel. Alleine in der Stadt Berlin gibt es schon mehr russische oder türkische Bürger als wir Chinesen in der ganzen Bundesrepublik. Und daher ist das nicht viel. Wir sind nicht sichtbar. Der zweite Grund, da hatte ich mal eine Innensenator von Berlin mal gefragt. Ich habe gesagt, Mensch, wieso sind wir nie zum Gipfel eingeladen? Integrationsgipfel. Da hat der Senator zu mir gesagt, ihr Chinesen, ihr seid zu brav. Ihr macht nie Probleme. Deswegen, ihr müsst ja auch gar nicht zum Integrationsgipfel eingeladen werden. Und das ist natürlich paradox. Natürlich müssen wir. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde nur sagen, Integration ist ein großes Herzensthema. Ich wünsche mir sehr, dass noch mehr Chinesen aus dieser relativ kleine Gesamtheit, ja, kleine Anzahl, noch mehr tun und damit wir sichtbarer werden.
Ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, bevor wir wahrscheinlich am Ende der Sendung sind, und zwar Female Leadership. Was meinst du, führen Frauen anders und warum braucht es mehr Frauen an den Entscheidungstischen dieser Welt?
Also es ist empirisch erwiesen, dass gemischtes Managementteam einfach die beste Entscheidung, bessere und ausgewogene Entscheidung treffen. Und das ist einfach die Tatsache, die müssen wir einfach respektieren. Das heißt, indem ich sage, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, heißt es nicht, dass wir die Männer ausschließen. Wir brauchen die Männer auch, weil das gemischt besser funktioniert. Frauen sind dafür sehr bekannt, empathisch zu werden und so weiter. Es gibt dann so viele Argumente. Ich glaube, das männliche und weibliche Denken und Handeln sich super ergänzen. Ja, daher engagiere ich mich dafür oder appelliere ich dafür, dass mehr Frauen in die Führungssituation, also Führungspositionen kommen, weil wir noch zu wenig Frauen haben.
Liebe Ju, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Es war total spannend, dir zuzuhören. Ich könnte dir, glaube ich, noch eine Stunde lang zuhören und einfach ausfragen über all den Erfahrungsschatz, den du bereits hast und deine Meinung und die Sicht auf unsere Welt. Ich habe am Schluss unserer Sendung immer gerne so kleine Fragen, die du mir vielleicht einfach aus dem Bauch heraus beantwortest. Ist das für dich in Ordnung?
Ja.
Was brauchst du zum Glücklichsein?
Oh, tatsächlich, also zwei Sachen fallen mir spontan. Einmal ist es natürlich die Kinder, meine super freche Buben, zwei. Und dass man eine Rückhaltung hat. Ja, die Familie ist der sichere Hafen sozusagen für alles, was man dann außen tut. Das zweite ist tatsächlich, also ich hatte vor kurzem mit einem Kunstsammler aus der Schweiz noch irgendwie den Austausch. Dann wurde ich gefragt, ja, was macht dich glücklich, ja, ein Kunstwerk zu kaufen? Aber ich habe für mich festgestellt, ein Kunstwerk für sich zu besetzen, ist sehr schön. Aber diese Kick und diese Glückshormone, die bleiben länger, wenn ich ein Projekt, gerne auch schwieriges Projekt, endlich umsetzen kann. Und damit, dass ich junge Künstler und junge Menschen was ermöglichen kann. Und das gibt noch mehr. Und das habe ich wirklich tatsächlich während Gallery Weekends hier in Berlin mit den großen Kunstsammlern aus der Schweiz noch diskutiert. Insofern, das macht mich glücklich.
Was ist deine liebste Stärke?
Die liebste Stärke. Auch spontan würde ich sagen, das ist das Interesse und die Neugier für das Gegenüber. Und wenn das mir verloren gehen würde, dann würde ich gar nicht mehr so umtriebig sein. Und werden dann viele Projekte gar nicht zustande gekommen.
Was würdest du gerne deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Tatsächlich denke ich, als ich 20 war, ich war ja gerade nach Deutschland gekommen, wenn man im Studium schon, also noch mehr vielleicht Gespräche mit älteren Studenten, Studentinnen und mehr mit Professorinnen mutiger austauschen könnte, das bringt einer auf jeden Fall ein bisschen weiter.
Herzlichen Dank. Danke für dieses schöne Gespräch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge, liebe Ju, gehören dir.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und für diesen wunderbaren Austausch. Und ich hoffe, dass ich etwas beitragen konnte. Danke.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.